Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das zu Recht für Diskussionen sorgt. Femizide, tödliche Gewalt an Frauen, die oft hinter Schlagzeilen verborgen bleibt. Warum kommt es immer wieder zu diesen Taten? Und was kann die Gesellschaft dagegen tun? Darüber sprechen wir heute mit unserer Interviewpartnerin Doris Kirschner. Sie ist Leiterin des Referats für Frauen und Gleichstellung der Stadt Graz. Mein Name ist Alexander Lindl und gemeinsam mit meiner Kollegin Carina Bosch führen wir dieses Gespräch. Wir beide studieren an der Pädagogischen Hochschule Steiermark das Lehramt Primarstufe im jeweils ersten bzw. dritten Semester. Herzlich willkommen. Wir sind heute bei Frau Doris Kirschner zu Gast. Frau Doris Kirschner ist Leiterin des Referats für Frauen und Gleichstellung der Stadt Graz. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben.
Ja, danke fürs Kommen, sage ich, und für euer Interesse an dem, was wir tun.
Ja, dann starten wir gleich mit unserem Thema Femizide. Erstens einmal möchten wir diesen Begriff definieren. Wie kann man das jetzt da definieren, den Begriff Femizid?
Ja, Femizide sind Morde an Frauen, Tötungen von Frauen, die deswegen passieren, weil es Frauen sind, die nicht ermordet werden, weil sie beraubt werden, sondern einfach, weil sie Frauen sind, weil sie sich nicht in der Form verhalten, wie sie sich verhalten sollten, weil sie von Tätern meistens, ja, als Eigentum betrachtet werden und dieses Eigentum sozusagen entzogen wird und damit einfach Morde passieren an Frauen, die man zusammenfasst unter dem Begriff Femizide.
Da haben Sie ein sehr wichtiges Stichwort gelegt, Eigentum. Kann man da unter verschiedenen Formen auch den Begriff Femizid einteilen, also dass es da verschiedene Arten von Femiziden gibt?
Es gibt verschiedene Formen. Ich vermute, dass Sie jetzt auf den Ehrbegriff hinaus wollen mit dieser Frage. Ja, das ist natürlich eine Form von Femizid, wenn Sie Frauen nicht gemäß ihrer Rollenzuschreibung verhalten, ja, beziehungsweise sich nicht so verhalten, als wären sie das Eigentum von jemand anderem. Das ist eine Form, ja, eine wirkliche Klassifizierung von verschiedenen Femizidformen. Glaube ich, dass die Expertinnen besser können als ich, ja, als diejenige, die einfach mit vielen Frauenthemen in der Stadt befasst ist.
Dann kommen wir auch zu den Motiven bzw. Tätern. Wer sind üblicherweise bei Femiziden die Täter und mit welchen Motiven werden diese Morde durchgeführt?
Ja, üblicherweise sind bei den Femiziden die Täter Männer und aus dem Umfeld der betroffenen Person. Ja. Das heißt, eine alte Weisheit ist, dass das Lebensumfeld von Frauen in Wahrheit das gefährlichste Umfeld oder die gefährlichste Gegend ist, wo Frauen sich aufhalten können. Also der Täter, der Frau völlig fremd ist und der im Finstern hinter dem Busch hervorspringt, ist einfach ganz, ganz selten, ja, sondern im Normalfall kennen die Frauen die Täter. Sie leben mit den Tätern zusammen oder haben einmal mit den Tätern zusammengelebt und wie gesagt, die eigene Wohnung ist sowieso ein gefährliches Umfeld für Frauen, wenn wir insgesamt über Gewalt gegen Frauen reden. Ja. Femizide ist natürlich die heftigste Ausformung von Gewalt gegen Frauen und das Umfeld ist das gefährlichste.
Gibt es Ihrer Meinung nach psychologische Aspekte oder typische Profile von Tätern von Femiziden?
Das glaube ich nicht. Ja. Also was natürlich eine psychologische Vorprägung, sage ich einmal, ist, wenn man davon ausgeht, dass Frauen Besitz oder Eigentum wären. Ja? Und wenn man ein Rollenverständnis hat, dass Frauen in einer untergeordneten Rolle definiert, dann ist das natürlich eine bestimmte Vorbestimmung, die gegeben ist. Ja? Aber ich glaube nicht, dass es irgendwelche Eigenschaften oder psychologische Gegebenheiten gibt, die man im Vorhinein auch schon irgendwie erkennen kann. Ja? Das Wichtigste, glaube ich, tatsächlich ist sozusagen diese Rollendefinition, die Männer haben oder nicht haben.
Welche psychologischen Auswirkungen hat denn diese Erfahrung von Gewalt für Frauen? Welche Erlebnisse haben Sie denn dadurch?
Naja, es ist natürlich ein massiver Eingriff in die Selbstbestimmung von Frauen, ja. Und die meisten Frauen knappern sehr lange, ja, an einer Gewalterfahrung, weil es einfach mit Hilflosigkeit verbunden ist, weil viele Frauen auch sich überlegen, ob sie einen Anteil an Schuld an dem Ganzen haben, ob sie irgendetwas anders machen hätten können, damit es nicht passiert wäre. Ja? Das heißt, die Auseinandersetzung mit all diesen Faktoren dauert bei vielen Frauen lange, ja, bis sie ihren Weg da auch wieder gefunden haben.
Gibt es denn auch gesellschaftliche Normen oder Geschlechterrollen, die bei dieser Gewalt gegen Frauen beitragen?
Ja, gesellschaftliche Normen, Geschlechterrollen, habe ich vorher schon gesagt, das ist sozusagen eine Art zu denken, ja, die sicher, wenn Männer diese Einschätzung, Einstellung haben, eher zu Gewalt führen wird. Und da geht es einfach darum, dass Frauen eine untergeordnete Rolle spielen sollen, dass Frauen, um es überspitzt zu sagen, dienende Rollen übernehmen sollen, dass Frauen nicht für sich selbst entscheiden können, dass Frauen immer fragen müssen, bevor sie etwas tun können, und Rollenbilder verändern sich auch im Laufe der Geschichte. Ja. Und ganz oft hat man so die Vorstellung, das war irgendwann einmal im letzten Jahrhundert halt so, und es hat sich ganz viel verändert. Ja. Die Entwicklung geht natürlich in diese Richtung, es verändert sich auch was, aber es ist zum Beispiel noch gar nicht so lange her, ja, rund 50 Jahre, dass es sogar gesetzlich bei uns noch verankert war, dass Frauen ihre Männer fragen mussten, wenn sie berufstätig sein wollten. Ja. Das war erst mit der Familienrechtsreform Ende der 70er Jahre, dass sich da was verändert hat. Also es verändert sich was an diesen Rollenbildern und an dieser Definition von was dürfen Frauen, was dürfen Frauen nicht. Aber es ist nicht so lange her, ja, dass sie da irgendwie eine Veränderung auch abgezeichnet hat und da wirklich in Gang gesetzt wurde.
Ein ganz wichtiger Punkt in dieser Thematik ist auch das Thema Strafen, und da möchte ich auch gleich fragen, wie werden eigentlich Femizide jetzt in der Rechtsprechung behandelt, beziehungsweise welche Strafen gibt es dann für solche Täter?
Femizide werden in der Rechtsprechung jetzt nicht gesondert behandelt. Es sind einfach Gewalttaten. Es sind Tötungsdelikte, ja, die gleich behandelt werden wie andere Tötungsdelikte.
Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll, hier eine eigene Rechtsprechung für Femizid zu machen? Also einen wirklichen eigenen Punkt hier zu machen und ein Gesetz
auf Femizide, dass hier reagiert werden kann?
Habe ich noch nicht darüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich glaube, dass Strafverschärfungen, Strafänderungen ja, schon einen Sinn haben. Ja. Auch wenn es vor allem im Bereich sexuelle Belästigung oder so, da einfach weitere Delikte zu definieren, die unter Strafe gestellt werden. Ja. Aber Femizid ist quasi schon die höchste Ausformung von Gewalt gegen Frauen, ja, und Mord ist in Wahrheit auch die höchste Stufe von Gewalt, die man überhaupt ausüben kann. Und von dem her würde ich da in dem Fall, ja, obwohl ich noch nicht darüber nachgedacht habe, nicht darauf setzen, da jetzt eigene Paragraphen anzuwenden, sondern viel mehr in die Prävention zu stecken und viel mehr in Sensibilisierung für Rollenverhalten und schon ganz, ganz früh auch damit anfangen. Ich glaube, dass man damit mehr erreichen würde.
Also härtere Strafen würden Ihrer Meinung nach nicht so viel bringen, aber wären schon angemessen.
Härtere Strafen im Vergleich, also ich sage einmal, weiß ich nicht, ob es härtere Strafen als man Strafen bekommen kann für einen Mord, ja, weiß ich nicht, ja, ob das irgendjemanden davor abschrecken würde, eine Frau nicht umzubringen, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht, ja, weil sonst würde es überhaupt keine Morde geben. Ich würde eher im Vorfeld auf die Prävention setzen und da einfach mehr Energie hineinstecken.
Mhm. Wie gehen andere Länder eigentlich damit um, mit Femiziden, beziehungsweise wie schaut dort die Rechtsprechung aus? Haben Sie dort einen Einblick, wie andere Länder mit solchen Fällen umgehen?
Weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen, ob es da wirklich eine andere Rechtsprechung gibt als für Mord. Ja. Was natürlich der Fall ist, dass die Einschätzung nicht überall auf der Welt die gleiche ist. Ja. Und das merken wir auch bei uns noch immer. Ja. Sehr oft wird, wenn es um einen Femizid geht, noch immer von einem Familiendrama, Familienstreit oder so irgendwie auch berichtet in den Medien. Und das Ganze, wenn ich das Ding so benenne, ja, mache ich es einfach wesentlich kleiner, ja, als es ist. Und das ist einfach weltweit auch so, sozusagen, dass die Benennung schon einmal viel ausmacht, wie ich über das Thema rede und logischerweise dann auch in weiterer Form, wie ich es bestrafe. Ja.
Noch einmal abschließend, um diesen Punkt hier zu beenden, sind die Strafen jetzt angemessen oder nicht?
Nachdem ich ganz ehrlich, ja, nicht weiß, wie hoch Mord bestraft wird. Und da es auch unterschiedliche Strafausmaß vermutlich geben wird, ja, kann ich das nicht sagen. Ja. Ich weiß, dass es einen Unterschied zwischen Totschlag und Mord gibt. Ja, und ich würde dafür plädieren, Femizide tatsächlich als Mord einzustufen und nicht als Totschlag. Und das ist schon die höchste Stufe, wie ich Gewaltdelikte einfach bestrafen kann. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass in den Medien genügend Aufmerksamkeit und Berichterstattung über die Ursachen von Femiziden und die dazugehörigen Präventionen stattfinden, dass das passiert, dass die Öffentlichkeit davon mitbekommt?
Das glaube ich nicht. Ja, das ist genau das, was ich vorher auch schon angesprochen habe, dass es auch nicht so oft beim Namen genannt wird. Ja. Weil wenn ich Mord oder Femizid sage, ist das was anderes, als wenn ich Familiendrama sage. Ja. Und damit die Dimension von Femiziden auch nicht dargestellt wird. Ja. Und was die Prävention betrifft, glaube ich auch, dass wir da durchaus noch Nachholbedarf haben, ja, dass da mehr darüber berichtet wird, weil, und das ist einfach auch eine traurige Tatsache, viele Opfer von Femiziden, bevor sie ermordet wurden, überhaupt nie einen Kontakt zu einer Beratungseinrichtung oder der Polizei hatten. Und ganz, ganz oft bauen sie einfach Gewaltbeziehungen auf. Ja. Und wenn ich da frühzeitig schon Unterstützung und Beratung bekomme, dann kommt es vielleicht gar nicht so weit. Und von dem her ist es ganz, ganz dringend notwendig, über diese Themen zu reden und auch über die Präventionsmöglichkeiten.
Welchen Einfluss hat denn die Art und Weise, wie die Medien darüber berichten, überhaupt eben über Frauenmorde, häuslicher Gewalt, eben auf die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und das Verständnis dieses Themas?
Ja, die Frage ist, wie wird berichtet? Ja? Berichte ich über ein Familiendrama oder eine Beziehungstat, ja, wo immer so die Liebe quasi im Raum steht, die halt irgendwie zerbrochen ist, oder berichte ich tatsächlich über Mord, ja, das macht schon was, wie ich das Ding benenne. Ja, das ist es mehr oder weniger.
Wie könnten denn soziale Medien oder das Fernsehen ihre Nutzung verbessern, eben um eine ausführlichere und eine tiefere Auseinandersetzung mit diesem Thema zu erreichen?
Ja, ich glaube, dass überhaupt Berichterstattung über die Hintergründe von Femiziden Sinn machen würden. Und was für mich ein spannender Aspekt ist, da bin ich irgendwann einmal drüber gestolpert und seitdem beschäftige ich mich auch immer wieder damit und schaue mir das an, dass bei anderen Themen, ja, zum Beispiel Suchtabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, das sehr oft in normalen Fernsehsendungen mit eingepackt wird. Ja, in einem Krimi ist sehr oft irgendwie irgendwer alkoholabhängig und geht zu den anonymen Alkoholikern. Ja? Das heißt, die Möglichkeit, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich hinwenden, wird in ganz normalen Sendungen wie Krimis einfach mittransportiert. Ja? Ganz, ganz selten kommt in Krimis vor, dass man sich ans Frauenhaus wenden kann, ja? Oder dass man ins Gewaltschutzzentrum gehen kann. Ja? Und ich glaube, dass das wirklich Sinn machen würde, solche Dinge in ganz normalen Sendungen einfach einzubauen, wo ich einfach zuschaue und die Information nebenbei bekomme. Also das ist was ich mir einfach wünsche oder wo ich mir denke, das könnte eine weitere Möglichkeit sein, Information zu transportieren.
Okay, und was können denn wir als Gesellschaft daran tun und quasi, wie können wir da helfen, dass Femizid als ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem, also quasi, dass wir alle, ich beginne von vorne, was können wir denn tun, dass die Gesellschaft, ich beginne erneut von vorne, und was können wir als Gesellschaft tun, damit die Gewalt gegen Frauen und Femiziden nicht nur als quasi Einzelfälle betrachtet werden, sondern als ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem verstanden wird?
Ja, ich glaube, dass man tatsächlich sehr, sehr früh anfangen sollte, auch in der Schule, auch in Elementarpädagogik-Einrichtungen, das Thema altersgemäß zu bearbeiten. Ja. Dass Hilfsangebote und Einrichtungen auf verschiedenen Kanälen bekannt gemacht werden. Und wir als Referat Frauen und Gleichstellung haben seit Jahren eine Kampagne, als ein Beispiel, ja, wo wir dazu auffordern, eben nicht wegzuschauen. Ja, also der Titel der Kampagne ist Schau nicht weg, Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Ja, und das sind Videospots, die wir in Kinos zeigen, wo wir nicht das Opfer zeigen, sondern immer eine Person, in deren Umfeld Gewalt passiert und die dann von sich aus aktiv wird und sie überlegt, wie kann ich denn unterstützen. Ja, weil wir auch glauben, das ist wirklich notwendig, dass einfach die gesamte Gesellschaft das Thema wahrnimmt und eben nicht wegschaut, sondern Gewalt gegen Frauen geht alle an.
Ich möchte noch einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, Prävention. Aber bevor wir zur Prävention kommen, ist mir noch ganz was Wichtiges eingefallen zu diesem Thema. Femizid ist ja eigentlich noch das, was nachher der Schluss ist, was nachher wirklich der Höhepunkt ist, der Höhepunkt der Gewalt, kann man sagen. Wo fängt denn das an? Beziehungsweise wie startet das eigentlich in einer Beziehung oder wie kann es eigentlich so weit kommen?
Ich meine, es gibt natürlich keinen linearen Ablauf, dass es immer so passiert, ja. Aber am Anfang in Gewaltbeziehungen ist es oft so, dass es so diffus ist, dass man es möglicherweise noch überhaupt nicht als Gewalt wahrnimmt. Ja? Das heißt, ständiges Kontrollieren, schauen, wo bin ich, wann komme ich heim, möglicherweise eine Tracking-App am Handy installieren, um alles verfolgen zu können. Dann klein machen, nicht ernst nehmen, was ich sage, mich abhalten davon, dass ich mich mit meinem sozialen Umfeld treffe und mich immer mehr zurückziehe. Es gibt verschiedene kleine, unter Anführungszeichen, Dinge, wie Gewalt startet. Ja, es gibt auch eine Gewaltpyramide sozusagen, die man sich anschauen kann, wo so aufgelistet ist, wie sich die Gewalt einfach steigern kann und was dann dazu kommt. Definitiv ist es so, dass nicht nur körperliche Gewalt Gewalt gegen Frauen ist. Es gibt die psychische Gewalt, ja. Und als dritten Punkt gibt es auch die strukturelle Gewalt. Ja. Das heißt, einfach eine strukturelle Benachteiligung von Frauen führt einfach auch dazu, dass Frauen eher von Gewalt betroffen sind.
Wie können jetzt da Frauen reagieren, um nachher hier auch Hilfe zu bekommen, um sich jetzt zum Beispiel, wenn wir von einer häuslichen Gewalt ausgehen, die Frauen nicht mehr weiter wissen, wo können sie sich wenden, dass sie dieser Gewalt entkommen?
Ja, es gibt die 24/7-Hotline vom Frauenhaus. Das heißt, dort kann man sich wirklich rund um die Uhr hinwenden und nicht nur dann, wenn man ins Frauenhaus kommen möchte, sondern es ist eine grundsätzliche Möglichkeit, dort anzurufen und Beratung zu bekommen. Ja. Es gibt auch vom Land Steiermark eine neue Nummer, die ist auch 24/7 besetzt. Auch da kann man anrufen und da ist es durchaus so, dass es wirklich um Beziehungsgewalt geht, ja, und auch Männer aufgefordert sind, dort anzurufen, wenn sie das Gefühl haben, ich glaube, mein Verhalten ist einfach nicht passend. Ja? Ich muss da was ändern. Das heißt, können auch dort anrufen und bekommen Beratung. Und wir sagen immer, auf alle Fälle, ja, wenn Gewalt passiert, die Polizei anrufen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu tun. Und die Polizei hat dann die Möglichkeit einzuschätzen, ist die Situation gefährlich. Ja? Und die können von sich aus dann Betretungs- bzw. Annäherungsverbot aussprechen, um einfach einmal einen ersten Schutz zu gewährleisten. Ja? Auf alle Fälle sich Hilfe holen. Ja. Viele Frauen sind auch der Meinung, das passiert jetzt ihnen, ja, und das ist was, was mit ihnen zu tun hat und wo sie irgendwas falsch gemacht haben. Nein, ja, es gibt Hilfemöglichkeiten und auf alle Fälle, auch wenn es keine körperliche Gewalt ist, ja, wenn es eine psychische Gewalt ist, wenn ich unter Druck gesetzt wäre, wenn ich eingeschränkt werde in meinen Freiheiten, einfach ganz, ganz dringend Hilfe holen.
Dieser Schutzfaktor, auch dass Frauen wirklich Schutz bekommen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Was können Sie Frauen raten, die Angst haben, hier wirklich diesen Schritt zu setzen und sich zu melden, weil sie einfach Angst davor haben, wie ihr Partner darauf reagieren könnte?
Ja, es gibt da die Möglichkeit, anonym sich Beratung zu holen. Ja? Außerdem, wenn man Beratung in Anspruch nimmt, wird in der Beratung, werden immer die nächsten Schritte mit der Betroffenen abgeklärt. Ja? Und wenn die sagt, ich will nicht, dass das nach außen getragen wird, dann wird es nicht nach außen getragen. Ja? Das heißt, der Partner erfährt auch nichts davon, ja? Außer die Betroffene entscheidet, ich möchte jetzt wirklich konkrete Schritte setzen und ich möchte mich trennen oder eine Anzeige erstatten. Aber im Normalfall wird jeder Schritt abgestimmt und man muss da keine Angst davor haben, dass irgendwas passiert, ja, was man nicht selber mitbestimmen kann. Weil das wäre dann ja genau wieder das Absprechen einer Eigenverantwortung und einer Selbstständigkeit, was in dem Fall überhaupt nicht passieren darf. Ja,
ja, mit dieser interessanten Ausführung hier und mit diesen wunderbaren Worten, die wirklich wichtig sind zu dieser Thematik, möchten wir uns bedanken bei Ihnen, Frau Kirschner, und ja, danke, und vielleicht hören das auch viele und die Frauen melden sich dann nachher auch bei den zuständigen Frauenhäusern, wo sie dann auch bei solchen Fällen Hilfe bekommen können. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich sage danke fürs Gespräch und danke für eure Initiative.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.